Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Anemone oder Anemone. Ich weiß nicht, wie spricht man das im Englischen aus, Laura?
Anemone, glaube ich.
Anemone, okay. Ja, bevor wir diesen Film jetzt besprechen werden, muss die Laura aber sich entschuldigen. Laura?
Mich entschuldigen.
Ja, genau. Es ist, glaube ich, jetzt etwas mehr als einen Monat her, dass wir den Film Begonia geguckt haben. Und da haben wir uns ja gefragt, Begonia, was bedeutet das eigentlich? Und ich möchte nicht sagen, wer es war, aber es war Laura, meinte, das hat was mit der Pflanze oder der Blume Begonie zu tun. Und wie wir jetzt herausgefunden haben, liebe Laura, stimmt das nicht, sondern es hat irgendwas mit der griechischen Mythologie zu tun. Und ich dachte mir, jetzt haben wir einen Film, der heißt Anemone, ja, also auch wie eine Blume. Das heißt, du könntest dich jetzt bei den botanischen Freunden entschuldigen dafür, welchen, pardon, Bullshit, du bei Begonia gesagt hast. Also bitte, du hast jetzt 30 Sekunden, um dich bei unseren botanischen Freunden zu entschuldigen.
Ja, es tut mir sehr leid, dass ich diese Missinformation verbreitet habe. Aber Stu, wenn du fleißig meinen Blog lesen würdest, dann würdest du wissen, wie gut ich diesen Fehltritt genutzt habe, um die Ambivalenz des Titels deutlich zu machen und dass Begonia so viel Interpretationsspielraum einlässt, dass man an Blumen denken kann, man kann an Bienen denken, die aus toten Büffeln auferstehen in der griechischen Mythologie. Es ist alles möglich. Deshalb, es tut mir sehr leid an alle, die nichts du sind.
Du hast einen Blog? Wusste ich ja gar nicht. Wie heißt der denn?
LauraLikesFilm.com.
Na, da gehe ich nach dieser Besprechung mal gleich mal drauf und werde mir die Artikel durchlesen. Aber jetzt müssen wir arbeiten, meine Liebe. Jetzt müssen wir über, und ich sage einfach mal Anemone und nicht Anemone. Ich bin nämlich hier Deutscher, so, aufrechter Deutscher. Und bei uns heißt es Anemone.
Ah, nee, warte mal. Oh mein Gott, warte, ich habe schon wieder was falsch gesagt. Es heißt nicht Anemone, es heißt Anemone, glaube ich, wird es ausgesprochen.
Okay.
Aber ich sag nichts mehr. Es ist ja mir alles nur falsch ausgelegt.
Wir werden das jetzt einfach benennen, der neue Film mit Daniel Day-Lewis, und das ist ja eine Besonderheit, weil vor 8 Jahren hat der werte Mann ja gesagt, Leute, ihr könnt mich alle mal, ich gehe jetzt in Ruhestand, ich habe bewiesen, dass ich ein herausragender Darsteller bin, und jetzt nach 8 Jahren Pause ist er wieder zurück. Und deswegen an dich, meine Liebe, die Frage, was verbindest du mit Daniel Day-Lewis, oder ist das vielleicht noch eine Persona, die dir gänzlich unbekannt ist?
Dadurch, dass ich letztens erst Phantom Thread geschaut habe, ist er mir tatsächlich ein Begriff, aber vorher hatte ich ihn noch nicht so wahnsinnig jetzt auf meinem Radar gehabt, obwohl er ja anscheinend, wie ich von dir gehört habe, ein sehr herausragender und toller Schauspieler ist.
Das stimmt. Hier sei auch nochmal ein bisschen was hinter den Kulissen erzählt. Die Laura hatte die Chance, mit mir There Will Be Blood auf der großen Leinwand zu sehen. Aber die Laura meinte, sie hat keine Lust, weil sie müde ist und arbeiten muss und solche Sachen. Ja, selbst schuld. Naja.
Ja.
Trotz allem hast du jetzt diesen Film angeguckt. Und bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, kannst du schon mal ganz grob sagen, findest du, dass Daniel Day-Lewis ein guter Schauspieler ist?
Ja, total. Auf jeden Fall.
Dann sind wir schon mal zu zweit. Das ist doch toll. Pass auf, folgende Frage. Daniel Lewis hat nach 8 Jahren gesagt, komm, ich drehe wieder einen Film als, nicht nur als Schauspieler, er hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben. Glaubst du, es liegt einfach daran, weil er die Bühne oder die Kameras vermisst hat, oder glaubst du mehr, es liegt daran, weil sein eigener Sohn die Regie gemacht hat?
Ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass sein Sohn die Regie gemacht hat. Ich hatte den auch gar nicht, ich glaube, es war jetzt auch sein erster Feature-Film auf jeden Fall.
Ja.
Da kann man sich natürlich schon gut vorstellen, wenn man dann so einen tollen Papa hat, dass man da mal hingeht und man fragt so, ey Papa, ich brauche noch irgendwie ein Verkaufsargument für meinen Spielfilm. Hast du vielleicht Lust? Aber kann natürlich beides sein. Also ich glaube schon, wenn man, er hat ja auch doch sehr viele, in sehr vielen Filmen gespielt, da ist bestimmt auf jeden Fall auch eine große Passion fürs Handwerk da. Ich glaube, das vermisst man schon auch nach einer Weile. Ja.
Laura, kannst du uns eben kurz mit ins Boot holen, weil wir haben den Film ja schon gesehen, aber für alle die es noch nicht getan haben, worum geht's eigentlich in Anemone?
Das kann ich machen. Es geht im Kern um zwei Brüder. Einmal um den Ray, gespielt von Daniel Day-Lewis, und um Jem, gespielt von Sean Bean. Und Ray ist er ist ein bisschen traumatisiert irgendwie vom Krieg zwischen, lass mich jetzt nichts falsch sagen, es geht irgendwie um diesen Irland-Konflikt oder so, oder Schottland war es, ich weiß nicht.
Irland,
auf jeden Fall, ja, Irland, genau. Er wohnt abgeschieden im Wald in einer kleinen Hütte und irgendwann macht sich dann der Jem auf den Weg, seinen Bruder zu besuchen, weil der nämlich einen Sohn hat, den er irgendwie zurückgelassen hat, und aus irgendeinem Grund ist dann der Jem jetzt mit dem Sohn seines Bruders und der Frau wohnt irgendwie zusammen. Und er hat jetzt irgendwie das Bedürfnis, dieses Trauma aufzuarbeiten, und so begegnen sie sich nach langer Zeit wieder und reißen alte Wunden wieder auf.
Ja, vielen Dank. Das, was die Laura gesagt hat, ist im Grunde auch genau das, was in der offiziellen Synopsis von Universal Pictures steht. Man muss aber sagen, wenn man diesen Film guckt und man weiß recht wenig, und ich würde mal einfach behaupten, dass Laura mit dem gleichen Wissensstand in den Film reingegangen ist wie ich, dauert es wirklich sehr, sehr lange, bis man kapiert, in welchem Verhältnis die einzelnen Figuren zusammenstehen. Und das ist schon beachtlich, weil es im Grunde vier Figuren gibt. Wir haben Jem, wir haben Ray, beiden Brüder, dann haben wir die Frau Nessa, gespielt von Samantha Morton, und den Sohn Brian, gespielt von Samuel Bottomley. Glaubst du, dass der Film geeignet ist für Leute, die etwas ungeduldig sind?
Oh, schwierig. Also es dauert schon lange, bis es so, ich sag mal, ans Eingemachte geht. Ich fand den von Anfang an interessant, auf jeden Fall. Weil ich fand dieses ganze Setting interessant. So, man fragt sich so, warum ist der da jetzt abgeschieden im Wald und was hat diese Brüder entzweit oder so. Aber der Film lässt sich schon sehr viel Zeit, damit Antworten zu geben. Das heißt, wenn man eigentlich direkt wissen will, wieso, weshalb, warum, ist es vielleicht nicht so geeignet.
Ja, also es ist schon ein, ich würde sagen, Slowburner-Film, der aber natürlich mehrere, so wie ich sagen, Wunderwaffen hat, und die sind allesamt zu finden in der Besetzung. Bevor wir jetzt gleich Daniel Day-Lewis mal in Fokus nehmen, lass uns kurz noch über die anderen drei Figuren reden. Sean Bean habe ich gefühlt seit ewigen Zeiten nicht mehr auf der Leinwand gesehen, und der macht das wirklich gut. Der ist halt auch alt geworden, der hat jetzt so eine richtig schöne, durchfeuchte Leinwandvisage. Ich gucke da immer gerne drauf. Samantha Morton ist auch wirklich gut. Man muss aber sagen, dass ich finde, der Film schon sehr, 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 sehr deutlich abzielt darauf, den Konflikt zwischen den beiden Brüdern darzustellen. Wie hat dir denn Sean Bean gefallen?
Ja, hat mir gut gefallen. Ich mag ihn gerne als Schauspieler. Ich kenne ihn eher aus dem Fantasy-Genre eigentlich ausschließlich, so Game of Thrones, Herr der Ringe. Hm. Deshalb interessant, ihn da mal in so einer anderen Rolle zu sehen. Aber ja, ich finde auch, dass das Alter tut ihm gut. Er hat irgendwie sehr viel Charakter einfach auch in seinem Gesicht.
Ja, ich fand es auch total interessant, dass der Film und die Darsteller es zu Beginn wirklich gut schaffen, dass, obwohl ich nicht weiß, was passiert, ich irgendwie automatisch Sympathien für Jem, also Sean Beans Figur, habe und bei Ray immer denke so, ganz schwieriger Type.
Ja, weil der so wenig geredet hat. Das hat ja ewig gedauert, bis sie am Anfang mal ein Wort gesagt haben. Der war einfach unsozial.
Ja, das stimmt. Also, Fans von There Will Be Blood wissen ja auch, dass ein guter Daniel Day-Lewis-Film fängt immer damit an, dass er erstmal in den ersten 20 Minuten zweimal zu sehen ist, aber nichts sagt. Und das hat er hier auch perfektioniert. Man muss aber, finde ich, dann aber auch gutieren, selbst ohne Dialoge ist es herausragend gespielt. Und wenn er dann anfängt, was zu sagen, dann geht's richtig los. Und ich fange mal einfach jetzt an, diesen Film über den Klee zu loben. Meine Fresse, Daniel Day-Lewis hat aber sein Handwerk in den 8 Jahren nicht verlernt. Darstellerisch ist das Ding, wie ich finde, einfach nur ein Brett.
Ja, da kann ich zustimmen. Auf jeden Fall. Also wir haben ja hauptsächlich eigentlich nur Sean Bean und Daniel Day-Lewis in den meisten Sequenzen, und ich finde, die funktionieren auch zusammen einfach super gut. Hat mir auch gut gefallen.
Findest du denn, dass der Film darstellerisch komplett gelungen ist, oder findest du, dass da vielleicht auch jemand dabei ist, der ein bisschen abfällt?
Also ich meine, es sind ja, wie gesagt, nicht viele Personen. Wir haben ja dann noch so einen Charakter, der irgendwie nur 2-3 Mal kurz auftaucht, und zwar irgendwie eine Freundin des Sohnes, Brian. Und diese Sequenzen, also ich fand die halt einfach irgendwie ein bisschen überflüssig. Deshalb, da war auch nicht so viel Substanz da, dass da jetzt irgendwelche schauspielerische Größe zum Vorschein kommen konnte. Aber im Großen und Ganzen fand ich es doch schon ziemlich gelungen.
Jetzt muss man ja sagen, dass der Film den Nordirland-Konflikt behandelt, beziehungsweise so die Nachwehen, und der Film an sich spielt auch nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit. Der lässt es relativ offen, wann und wo er spielt. Ich fand es tatsächlich sehr schön, dass ich persönlich erst so nach und nach gerafft habe, ach, das spielt ja gar nicht heute, weil mir halt irgendwann aufgefallen ist, warte mal, die haben keine Handys, die Computer sind sehr klobig, da sind Discman liegen da rum und jemand sogar, glaube ich, benutzt einen Walkman, aber ich fand das ganz schön, das nach und nach zu entdecken. Und allgemein muss man ja sagen, der Film versteht sich schon so als eine Art von Entdeckungsreise, weil nach und nach wird eben aufgefächert, wie ist das Verhältnis zwischen den Figuren, worum geht es eigentlich, wann spielt das? Und der Film lässt sich dafür wirklich eine Menge Zeit. Und ich kann verstehen, wenn einem das nicht zusagt. Bei mir hat das aber, es ist auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen, sage ich mal. Wie war es da bei dir, Laura?
Ja, also das fand ich auch. Ich finde auch so mit der Zeit oder so, ich finde, das hat für die Geschichte halt auch nicht so viel, so eine große Rolle gespielt, so wann das jetzt spielt. Deshalb fand ich das auch schön, dass, sage ich mal, alles Unnötige so gecuttet wurde und nicht overexplained wurde oder so. Das fand ich sehr angenehm. Und ich fand auch, ja, der war slow burn, aber ich konnte das sehr gut ertragen, weil die Bilder einfach super schön waren. Also mega schöne Farben, toll, wir haben viel Natur, super komponiert, und ich erinnere mich noch im Vorspann oder auch Richtung Ende, wir haben oft so Shots von, wo wir einen Wald von oben sehen, also wirklich senkrecht nach unten auf so ein Blätterdach, und wie sich so der Wald bewegt und die Blätter im Wind und so, das sah so schön aus. Ich habe selten wirklich so schöne Shots gesehen. Deshalb, ich war auch da völlig drin, auch wenn mich, also wenn die Handlung öfter manchmal auch Fragezeichen hinterlassen hat, aber ich habe mich da sehr dran erfreut.
Ja, also das mit den Fragezeichen stimmt wirklich. Ihr werdet nicht aus diesem Film rauskommen und das Gefühl haben, dass alle Fragen geklärt sind. Da sind noch sehr, sehr viele Zwischenräume. Ich für meinen Teil fand das aber durchaus interessant. Ich mag sowas, vor allem weil diese Fragezeichen, diese Zwischenräume auch daher rühren, wie der Ronan Day-Lewis das alles inszeniert, weil er wirklich irgendwann auch so ein bisschen aus der Realität abdriftet, sage ich mal, und wirklich auch Traumsequenzen zulässt, auch Sequenzen zulässt, wo ganz klar ist, das ist eine Metapher. Also der Film geht auch nicht elegant damit um, der ist wirklich nicht subtil, aber er sieht auch da hervorragend aus. Es gibt wirklich unglaublich fantastische, schöne, ich nenne es mal Traumsequenzen, wo man natürlich auch sagen kann, das ist einem zu viel, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich habe mich da wirklich, also ich konnte darin relativ gut versinken. Und auch hier die Frage an dich, wie ist es bei dir?
Ja, das, also ich kann mich von sowas sowieso abholen lassen, auch wenn das so ein bisschen absurd ist. Muss zu den Traumsequenzen sagen, ich weiß nicht, ob du da überall irgendwie für dich eine Interpretation gefunden hast. Bei manchen Sachen konnte ich einfach, also ich habe wirklich keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Zum Beispiel an einer Stelle steht ja so einer der Brüder irgendwie an einem Fluss, und dann schwimmt so ein gigantischer toter Fisch vorbei. Oder wir haben so ein astrales Wesen irgendwie, was da in so einem Teich steht und auf einmal das Gesicht von Brian hat. Und ich fand das cool, also weil das so ein bisschen absurd und surreal war, aber ich habe nicht immer gecheckt, was es bedeuten sollte. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig. Aber es mich persönlich zum Beispiel hat es schon doch sehr an Paul Thomas Andersons Filme erinnert. Also gerade so Magnolia oder so von diesen, wenn dieses Absurde da einfach mal so reingerätscht in die Handlung. Ja. Ich finde, da sieht man schon eine gewisse Inspiration.
Ja, das finde ich auch. Also man kann sagen, in der Magnolia regnet's Frösche, in Anemone regnet's was anderes. Das werde ich jetzt aber hier nicht verraten. Es ist auf jeden Fall toll inszeniert. Und zum Beginn unseres Podcasts habe ich dich ja ein bisschen getadelt wegen Begonia, aber ich muss mich auch mal tadeln, weil ich dachte immer, Anemone, damit ist nicht die Pflanze gemeint, sondern halt eben diese Seeanemone, ne, dieses Unterwasserlebewesen, wo wir halt alle wissen, dass da Nemos Vater drin wohnt, weil diese Clownsfische irgendwie dagegen immun sind. Und deswegen habe ich lange Zeit immer so für mich ist erklärt, dass diese diese Welt, in der sich Ray bewegt, also dieses Einsiedlerleben, dass es so für ihn so seine Anemone ist, weil das bietet ihm Schutz, während es von den anderen während die anderen abgehalten werden davon, was natürlich dann ihn in Bedrängnis bringt, wenn sein eigener Bruder dann plötzlich auftaucht. Aber wie gesagt, ich habe dann auch erfahren.
Das macht aber auch Sinn. Das macht auch Sinn. Das kann man auch in verschiedene Richtungen interpretieren. Ja.
Aber irgendwie nach der Vorstellung haben mir so viele Leute gesagt, nee, es geht um die Anemone, die Blume, weil es ja auch da im Film selbst Szenen gibt, wo er in Anemonen steht, sage ich mal. Deswegen habe ich diesen Gedankengang so ein bisschen ad acta gelegt, hole ihn aber nach der Sichtung immer mal wieder gerne raus. Denn ich muss auch sagen, als ich aus dem Film rauskam, war er halt erstmal sehr überfordernd für mich und es war sehr viel und ich musste meine Gedanken ordnen. Aber jetzt so ein paar Tage nach der Sichtung merke ich, dass meine Gedanken immer wieder so zurückdriften zu diesem Anemone. Und das ist eine Qualität, die nicht jeder Film hat. Und das finde ich ist sehr gut. Bist du nach der Sichtung nochmal zurückgekehrt zu dem Film, gedanklich?
Nicht wirklich, tatsächlich, muss ich sagen. Aber ich finde, also ich habe ihn auf jeden Fall immer noch im Gedächtnis. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie in meinem Alltag so ständig dran denken muss. Aber so, wenn ich mich bewusst entscheide, mich dran zurückzuerinnern, habe ich auf jeden Fall viel von dem Film noch im Kopf. Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Qualität, weil wenn mir was einfach nicht gefällt oder gleichgültig ist, dann habe ich das auch ganz schnell wieder gelöscht aus meinem Gedächtnis.
Ja. Was glaubst du denn, für wen ist dieser Film geeignet? Mal abgesehen von den Leuten, die alles gucken wollen, wo Daniel Day-Lewis mitspielt.
Boah, schwierig. Also ja, auf jeden Fall Daniel Day-Lewis-Fans, auch Paul Thomas Anderson-Fans, würde ich sagen, sind da auch gut bedient bei diesem Film. Man muss sich drauf einlassen können. Also es ist auf jeden Fall kein Unterhaltungskino oder wenn man jetzt denkt, stressigen Tag gehabt, jetzt ein bisschen ausspannen oder so. Es ist schon, man muss sich drauf einlassen. Es ist auch ein bisschen anstrengend, aber ich finde, der Film belohnt einen auf jeden Fall dafür, wenn man da was rein investiert, den zu gucken. Ja, ich weiß nicht, wem würdest du denn empfehlen?
Es ist tatsächlich eine sehr schwere Frage. Ich hatte gehofft, dass du jetzt die ultimative Antwort bringst. Ich kann einfach sagen, ja, genau, das wollte ich auch sagen, aber es ist wirklich schwer, weil wenn du jetzt mit Daniel Day-Lewis nur den Schauspieler verbindest, was ja okay ist, und solche Filme wie Lincoln oder There Will Be Blood oder Gangs of New York, ist Anemone, glaube ich, trotzdem schon ein bisschen schwere Kost, weil das ist wirklich ein Film, der sich als Drama, aber ich würde auch sagen, als Kunstwerk verstanden wissen möchte.
Ja.
Und deswegen ist das schon kein Film für die, ganz böse gesagt, für die breite Masse. Auf der anderen Seite gibt's mehrere Momente, wo Daniel Day-Lewis so richtig famos spielt. Es gibt zum Beispiel einen Moment, wo er seinem Bruder eine Geschichte erzählt über einen Priester. Das ist so gut. Das ist mir vollkommen egal, ob diese Szene irgendwo hinführt oder irgendwas dem Film hinzufügt, weil es einfach so gut gespielt ist, dass ich einfach nur saß und dachte, das ist famos. Das ist so gut, wirklich. Aber ich finde halt, Anemone steht so zwischen den Stühlen. Und ich glaube, dass man mit dem Film wirklich mehr was anfangen kann, wenn man halt offen ist für dieses, ich nenne es mal Kunstgewerbliche, wenn man dafür offen ist, dass hier ein Regisseur ganz klar sagt, Leute, ihr müsst selbst ein bisschen dran rumdenken. Und hier sind halt viele Leerstellen und Fragezeichen. Wenn man hingegen ein Narrativ sucht, das relativ einfach ist, und ja, dann wird man, glaube ich, echt überfordert werden. Also ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, ich hatte an dem Tag, wo wir den geguckt haben, auch einfach die richtige Stimmung dafür. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich an einem anderen Tag da gesessen hätte und gedacht hätte, oh Gott, wann hört das endlich auf?
Ja, das auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall im richtigen Mut dafür sein. Den kann man jetzt nicht einfach irgendwie so nebenbei konsumieren.
Ja, aber hey, vielleicht, ich weiß gerade nicht, ich glaube, bei irgendeinem Interview, was ich jetzt gelesen habe, meinte Daniel Day-Lewis, das mit dem Ruhestand war eine scheiß Idee und er wird jetzt gerne zurückkommen. Das fände ich natürlich super. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Schiss, dass dann irgendwann nächstes Jahr Daniel Day-Lewis angekündigt wird als neuer Widersacher von Doctor Strange in den Marvel Studios. Möchte ich jetzt nicht haben. Aber wo siehst du ihn? Was glaubst du? Was würdest du dir wünschen jetzt im Laufe der nächsten Jahre? Würdest du dir gerne weiter solche Filme von Daniel Day-Lewis wünschen oder möchtest du ihn woanders sehen? Oder sagst du vielleicht sogar, Daniel, das war jetzt eine nette Comeback-Tour, jetzt geh wieder.
Also ich finde, er passt schon gut in dieses Kunstfilm-Genre rein, weil er einfach diese, wie du schon gesagt hast, diese Sequenz, wenn er zum Beispiel irgendwie 10 Minuten da gefühlt einen Monolog hält und es funktioniert aber. Und ich finde, er passt auf jeden Fall in das Genre, was ihm halt auch diese Möglichkeiten bietet, das zu entfalten. Das sehe ich jetzt halt nicht bei so einem klassischen Blockbuster-Kino und irgendwelchen Marvel-Filmen oder so. Ich würde mich freuen, wenn er vielleicht nochmal mit Paul Thomas Anderson zusammenarbeitet, auf jeden Fall. Oh, weil, ja. Also There Will Be Blood habe ich noch nicht gesehen, ja, leider. Es tut mir sehr leid, Stu, dass ich dich damals da
verlassen habe. Ich muss arbeiten, ich bin müde, ich gehe nicht mit ins Kino, ja, tut mir leid.
Ja, sorry. Aber Phantom Thread fand ich ihn großartig, deshalb vielleicht werden wir da nochmal was sehen, wer weiß.
Vielleicht macht er ja seine eigene Kochschule auf mit Vicky Krebs und dann gibt es lecker Omelette mit Pilzen.
Ja.
Okay. Und was glaubst du, wie wird vielleicht in deiner Sicht die Karriere seines Sohnes Ronan Day-Lewis ausfallen? Das ist jetzt sein Spielfilmdebüt. Und ich für meinen Teil sage schon mal, der Mann hat schon Talent, finde ich, was Inszenierung angeht. Natürlich ist er noch recht jung und ich glaube, er hat relativ viel jetzt in die Schüssel geworfen, vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir auch von seinem Sohn in den nächsten Jahren noch ein paar Sachen hören werden oder sehen werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch den Film jetzt für ein Debüt wahnsinnig stark. Ich bin halt gespannt, wie das wird, wenn er dann, also weißt du, er kann halt nicht für immer mit Papa zusammenarbeiten. Und da bin ich halt gespannt, wie sich das entwickeln wird, wenn er, sag ich mal, auf sich alleine gestellt ist. Mhm. Sag ich mal, hat er jetzt eine gute Basis durch diesen Film. Aber das ist dann natürlich schon auch nochmal ein größerer Schritt, sich dann davon zu lösen. Und auch, was er so genremäßig noch auf Lager hat, weil, wie gesagt, das hat mich jetzt sehr an Paul Thomas Anderson erinnert. Klar hat es irgendwie so seinen eigenen Stil, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch genug Raum, um sich da auch aus so einer Komfortzone rauszubewegen. Deshalb, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen wird in den nächsten Jahren.
Meine Theorie, Ronan Day-Lewis inszeniert als nächstes den Hulk-Solo-Film mit Daniel Day-Lewis als Schurken.
Wahnsinn.
Ja, ich weiß. Ich bin heute sehr kreativ.
Absolute Cinema.
Ja, genau. Peak Cinema. Gut. Ich hätte nichts mehr, was ich zu Anemone sagen könnte, aber vielleicht hast du ja noch einen Punkt, den du gerne unterbringen möchtest.
Ich habe auch alles gesagt, was ich sagen wollte.
Gut, dann schulen wir unserer Zuhörerschaft ein Fazit. Ich fange an. Anemone ist ein toller Film, aber ein spezieller Film. Seid euch dem gewahr. Wenn ihr große Fans von Daniel Lewis seid, solltet ihr euch den auf jeden Fall angucken, denn darstellerisch haut der Mann überraschenderweise, nicht überraschenderweise, wie gewohnt, wirklich eine tolle Szene nach der anderen raus. Aber der Film als Ganzes ist mehr ein Versuch eines Kunstwerkes als eines wirklich narrativen Films. So würde ich es beschreiben. Ich habe das sehr genossen, fand nicht alles rund. Trotz allem ein Film, den ich mir sehr gerne angeguckt habe. Aber wie gesagt, es ist auch tagesformabhängig. Aber wenn ihr nur irgendwie Interesse an diesem Film habt und ungefähr wisst, was euch erwartet, geht mal bitte am 27. November rein. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film trotz Daniel Lewis jetzt kommerziell große Sprünge machen wird. Laura, dein Fazit zu Anemone?
Ja, speziell trifft es auf jeden Fall ganz gut. Es ist ein sehr, sehr spezieller Film, auf den man sich auf jeden Fall einlassen muss, wenn man ihn guckt. Aber man wird belohnt mit wunderschönen Bildern, einzigartiger Ästhetik und natürlich tollen darstellerischen Leistungen. Und ich glaube, in dem Film gibt es auch einfach viel zu entdecken. Also ich glaube, da ist auch viel, was ich jetzt beim ersten Schauen noch nicht greifen konnte, weil der einfach so viele Schichten hat und er ist einfach sehr metaphorisch. Also man muss sich da so ein bisschen durchgraben durch die ganzen Bedeutungen. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, es ist einfach schönes, originelles, spezielles Kino.
Das hast du ganz hervorragend gesagt und damit sind wir hier durch. Vielen Dank. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun und uns natürlich auch überall dort folgen, wo es den Telestammtisch gibt. Wo gibt es den Telestammtisch? Überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben außerdem eine Community-Hub bei Discord. Könnt ihr uns gerne kostenlos joinen. Schaut da mal gerne in die Shownotes rein. Ansonsten, da hat er noch gesagt, Laura hat eine eigene Webseite. Laura, wie heißt die nochmal?
lauralexfilm.com.
Genau. Der Onkel Stu hat auch eine eigene Webseite. Wie heißt die, Laura?
Onkel Stu's dunkle Geheimnisse.
Richtig, genau. Das ist meine Webseite, die ich noch nicht aufgemacht habe, aber werde es in den nächsten Tagen tun.
Wir sind gespannt.
Du kennst mich einfach am besten, Lau, was soll ich sagen? Okay. Ihr Lieben, vielen Dank. Ach ja, wir haben noch eine Webseite www.tele-stammtisch.de, könnt ihr auch gerne gucken. Und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und Laura, das letzte Wort gebührt dir.
Ciao, ciao.